Da wären wir wieder bei Perfect Guru, deinem perfekten Podcast mit dem Gastgeber Conno. Ich könnte das noch viel länger, aber ich wollte nicht zu sehr auf den Sack gehen. Herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist. Direkt erstmal einen Schluck Tee, oder? Für dich ein Atemzug in Achtsamkeit. Wird Zeit. Und 3, 2, 1, BÄM! Hervorragend. Oh, der Tee ist wie eine Umarmung. Wirklich. Der Grüntee ist wie eine Umarmung. Anders kann ich es nicht sagen. Ich bin begeistert. Gott. Heute, ich sag's dir. Oh, heute wird ein Tag. Hier in der Episode, im Podcast. Ich muss heute relativ konzentriert sein. Ob ich das schaffe, so mit roten Faden und so noch mehr. Es ist immer so, wenn ich mich, denn heute, wie auch schon beim letzten Mal, befasse ich mich mit einer Studie. Und wenn ich dann so Zahlen mit Zahlen jongliere und die sind dann komplett falsch, oder die Zusammenhänge, die ich dann daraus schaffe, da habe ich dann doch den Anspruch, nicht einfach nur irgendwie so ein bisschen aus dem Bauch raus übers Leben zu philosophieren, sondern Exaktheit. Deswegen halte ich hier mal, für alle, die mich sehen gerade, halte ich mein Handy in der Hand. Beim letzten Mal war es das iPad. Ich sage schon, ich werde alt, ich kann mir die Zahlen nicht mehr merken. Aber nee, ich will einfach nur da relativ auf Nummer sicher gehen. 16:8 Fasten, darum geht's heute. Und also Intervallfasten generell, aber der Klassiker davon ist ja 16:8 Fasten. Und wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du, dass ich das jetzt inzwischen seit 6 Jahren mache. Ungefähr 6 Jahre, seit 2018. Ja, würde ich sagen, 2018 müsst ihr hinhauen. Intervallfasten. Und ich habe verschiedene Formen ausprobiert. Also da gibt es so viele verschiedene Aspekte. Ich zähle nur mal ein paar auf. Das geht von 16:8, also 8 Stunden lang in einem 8-Stunden-Fenster jeden Tag essen. Zum Beispiel von 12 bis 20 Uhr kannst du essen, so wie so ein Mini-Ramadan, nur zu anderen Zeiten. Den Rest der Zeit nichts Kalorisches, nur Tee und Wasser. Und also auch keine Limonaden oder Biere, auch nichts Alkoholfreies und so. Alles, was Kalorien hat, das sollte wegfallen. Auch Süßstoffgeschichten. Wenn du sagst, ja, dann Cola Zero kann ich ja die ganze Zeit trinken. Nee, auch Süßstoffe, die dann im Gehirn suggerieren, dass das echter Zucker ist und so, das wollen wir alles sein lassen. Das ist 16:8 Fasten. Das kann man dann auch 20:4 machen, habe ich auch ausprobiert. 22:2, 23:1, nur 1 Stunde am Tag was essen. Das nennt sich dann One Meal a Day. Das habe ich auch 1 Jahr lang gemacht. Wirklich nur einmal am Tag etwas essen und nicht ein Salatblatt, sondern egal was, egal wie viel, ist einmal am Tag eine große Mahlzeit und komm drauf klar. Und das habe ich 1 Jahr lang gemacht und ich habe es geliebt. Oh Gott, ich musste mich nur noch einmal am Tag ums Essen kümmern. Ich hatte so viel Zeit und so viel Gehirnmanagement. Was esse ich jetzt? Wo besorge ich es mir her? Gehe ich jetzt hin? Imbiss oder zu Hause kochen und eine Stulle schmieren, sonst irgendwas. Das fiel alles weg. Nur noch einmal am Tag essen. Ich war so glücklich. Aber mein Magen hat mir nach 1 Jahr gesagt, du, einmal am Tag, du bist kein Langsamesser. Wenn du nur einmal am Tag alle Kalorien aufnimmst für den Tag und dann auch noch meditativ langsam kaust, du wirst wahnsinnig. Vor allen Dingen, wenn du richtig Hunger hast und dann sollst du auf ein bisschen 20 Mal kauen oder 30 Mal, bevor du den schluckst. Das habe ich nicht geschafft. Da habe ich dann also schneller gegessen, viel gegessen und das hat dann auf Dauer zu Magenproblemen geführt. Und da kannst du wieder sagen, da sieht man mal wieder, wie schlecht Conno auch als Qigong-Lehrer und Qigong-Übender ist, dass das nicht mal schafft, meditativ achtsam zu essen. Wo ich sage, ich spiele mal den Ball zurück, iss mal einmal am Tag eine Woche und versuch dann mit unglaublichem Hunger und Unterzuckerung dann nur ganz langsam und achtsam zu essen. Daraus kannst du eine Komödie drehen, aber das hat nichts mit Realität zu tun. Aus meiner Sicht der Dinge. Es kann auch wieder Leute geben, denen das gelingt. Vielleicht ist es dir gelungen, dann schreib es in die Kommentare. Aber 16:8 ist so die ganz gemäßigte Form. Da geht es nicht darum, dass du nur noch Gemüse isst oder dass du nur einmal am Tag isst. Du kannst theoretisch in 8 Stunden 7-mal was essen oder noch öfter. Die ganze Zeit kannst du essen. Das ist klassisch 16:8. Dann, ja, die fortgeschrittenen 16:8, da sagen, ja, okay, im Kleingedruckten steht dann doch, dass es nicht egal ist, was und wie viel du isst. Weil so, es gibt auf manchen Werbezetteln doch diese Geschichte, nimm einfach ab, du musst gar nicht darauf achten, was und wie viel du isst. Nur darauf, wann du isst. Das ist so ein Werbespruch. Nicht was und wie viel, sondern wann. Also in 8 Stunden. Wenn du nur das befolgst, wirst du abnehmen und gesund. Alles geil. Alles geil. Und da dachte ich schon so, das ist zu sehr Frauenzeitschrift. Oder selbst Frauenzeitschriften würden das wahrscheinlich monieren. Also, was machen wir denn nun? Jetzt haben wir das, diese verschiedensten Fastengeschichten. Dann gibt es auch einen Tag in der Woche Fasten. Also Intervallfasten kann ganz viel bedeuten. Und zum 16:8-Fasten haben sich jetzt chinesische Wissenschaftler mal eine amerikanische Studie, eine Langzeitstudie mit über 20.000 Teilnehmern angeschaut und da so ein paar Aspekte sich rausgepickt. Und da haben sie herausgefunden, dass die Leute, die angegeben haben in dieser Zeit, die wurden dann nicht jeden Tag, diese Langzeitstudienteilnehmer, jeden Tag befragt, sondern nur in sehr großen Abständen, 20.000, in einem Zeitraum von 17 Jahren. Und dann waren da welche dabei, die in diesen 17 Jahren auch mal Intervallfasten gemacht haben. Das heißt nicht, dass die das die ganze Zeit gemacht haben. Es heißt auch nicht, dass sie sich gesund ernährt haben, sondern es kann wirklich sein, dass sie in der Zeit nur Burger, Süßigkeiten und Zigaretten geraucht haben. Ja? Aber sie haben es zumindest ausprobiert. Also ist nachgewiesen, die haben das wohl mal gemacht. Und unter den Teilnehmern in dieser Studie, die so aus meiner Sicht, nicht tragbar ist, nicht seriös, nicht stichhaltig, mir fällt genau dieses Wort nicht ein, dir fällt es ein, du weißt es. Dich treibt es jetzt auch in Wahnsinn, dass ich das Wort gerade nicht weiß, ich weiß. dass diese Studie nicht signifikant, nicht aussagekräftig, das reicht schon. Aussagekräftig ist ein guter Begriff. Dass diese Studie nicht aussagekräftig ist, weil die Studienteilnehmer in den Jahren nur, wie gesagt, sehr rudimentär, ein paar Mal nur gefragt wurden in 17 Jahren. Und da wurde dann aber gesagt, die da gesagt haben, ja, habe ich mal gemacht in der Zeit irgendwann, hatten ein lass mich mal schauen, stimmt die Zahl wirklich? Entschuldigung, dass ich jetzt wieder hier durchblättern muss und mir das nicht vorher notiert habe, wie es jeder professionelle Journalist und Podcaster tun würde. Und ich schnapp mir einfach den Artikel, versuch dich irgendwie mit ablenkenden Worten, wie ich das jetzt gerade mache, gleichzeitig abzulenken und zu bespaßen, während ich absolut gestresst hier versuche, die Prozentzahl zu finden. Ich meine nämlich, ich hätte sowas von 91% höherer Sterblichkeit gelesen. Und die Geschichte ist, ich bleibe jetzt mal dabei. Ich lehne mich weit aus dem Fenster. Ich finde es jetzt gerade hier nicht. Probanden, die nur während 8 Stunden am Tag essen, also 16:8 Leute, haben ein 91% höheres Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben, als Personen mit einem längeren Essenszeitraum. So, jetzt haben wir auch schon, jetzt muss ich nicht mehr ablesen. Das ist sozusagen der Hammer, den da chinesische Forscher aus dieser Studie abgelesen haben. Dass sie gesagt haben, Mensch, die Leute, die das angekreuzt haben, irgendwann mal in den 17 Jahren, das kann sein, dass sie es nur jeweils für eine Woche lang gemacht haben. Kann sein, dass sie es die ganze Zeit gemacht haben. Aber die, und dann wurde auch gesehen, die haben erstmal 91% höheres Risiko an einer Herzkrankheit zu Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben. Also Sterblichkeitsrisiko ist viel höher. Und auch Diabetes und andere Krankheiten sind damit im Zusammenhang. Das heißt, es impliziert, das ist dann man nennt das als Wissenschaftler, eine sehr schlecht gemachte Studie, die sehr unwissenschaftlich ist. Das heißt, dadurch überhaupt keine Aussagekraft hat. Da gibt es nämlich eine Studie, ist nicht einfach nur 100 Probanden befragen und dann macht man sich irgendeinen Reim raus, was einem passt. Nein. Eine richtige Studie geht dir richtig auf den Sack. Ich habe ja selber mal als Studienleiter, also ich musste nicht die Studie aufbauen, aber wie formuliere ich es jetzt? Das heißt, an der Psychologischen Fakultät Osnabrück haben Studenten als Abschlussarbeit zum Thema einmal Cortisol, eine Studie, Stressabbau, kann Qigong Stress abbauen. Bei einer anderen Studie hilft Qigong gegen Bluthochdruck. Das waren zwei, die ich mitgeleitet habe. Aber ich hatte das Glück, ich musste nur den Kurs leiten, also das Übungsprogramm festlegen und den Leuten sagen, was sie üben sollen. Aber ich musste nicht diese Studie machen im Sinne von, wann muss man messen, Blindstudie, muss es Leute geben, die diese Übung nicht machen. Also genau diese Aspekte, die so eine Studie wasserdicht machen, dass sie dadurch aussagekräftig wird, dass man sie benutzen, verwenden kann. Diese Studie wurde in der Neuen Zürcher Zeitung jetzt mit riesiger Überschrift, und ich denke, das geht jetzt auch durch alle Medien wieder durch. 16-8 Fasten macht krank. 16 früher sterben, 91% höheres Risiko, an Herzerkrankung zu sterben. Hört bloß auf. Das impliziert ja, Intervallfasten ist das Schlimmste, was du deiner Gesundheit antun kannst. Was aber die Neue Zürcher Zeitung im Kleingedruckten im dritten, vierten Absatz dann auch so nebenbei nochmal einfließen lässt, ist, dass erstmal es gar nicht klar ist, ob die Leute das die ganze Zeit über gemacht haben. Nochmal, es besteht die Möglichkeit, dass es jemand angekreuzt hat, aber nur 3 Tage es gemacht hat oder es sich vorgenommen hat, mal in Zukunft zu machen und es schon mal angekreuzt hat. So genau wurde das dann doch nicht kontrolliert mit Blutwerten und so. Einfach nur so, ja, wie, hast du es schon mal gemacht? Oder machst du es jetzt gerade aktuell? Vielleicht morgen nicht mehr. Und wenn jemand in der 17-jährigen Studie mit Intervallfasten anfängt, dann wissen wir, dass die Wahrscheinlichkeit, dass da schon eine Vorerkrankung da ist, also dass jemand mit Intervallfasten anfängt, weil er bereits erkrankt ist und weil man sagt, Mensch, für Herzgesundheit wäre das super, wenn du Intervallfasten machst und gegen Diabetes. Also alles, wobei Intervallfasten helfen soll, dass Leute, die krank sind und die gucken, was mache ich, und Intervallfasten, da steht bei den tollen Wirkungen, wow, das passt ja zu mir. Herz-Kreislauf, Organe regenerieren sich, Diabetes kann man rückgängig machen. Diabetes 2 meinen wir damit natürlich. Das heißt, ich kann damit meine Gesundheit wiederherstellen. Wer ist bitteschön motiviert, nur 8 Stunden am Tag ein Essensfenster zu haben? Ich sage mal, im Regelfall 95% kranke Menschen, die echt nicht mehr können, die sich ändern müssen, weil sie schon, nicht weil der Arzt gesagt hat, sie sollten sich gesünder ernähren, sondern weil die schon solche Probleme haben, schon Herz-OPs, schon, ja, also man fängt nicht an, weil der Arzt sagt, leb mal gesund, dann fängt man da normal nicht mit an, sondern wenn das so wehtut oder so, du so eingeschränkt bist im Alltag, kriegst keine Luft mehr, kommst die Treppe nicht mehr hoch, du merkst wirklich, das geht total bergab mit dir, immer schneller und schneller, dass du dann Panik bekommst und sagst, ich muss jetzt was machen und ich fange auch an, egal was, Hauptsache ich kann wieder leben, ich will mein Leben zurück, ich habe Angst, ich will nicht sterben. Das sind die Leute, die dann zu, ich sag mal 90-95% mit Intervallfasten anfangen und 5-10%, das ist jetzt keine Studie, sondern Korno aus dem Bauch rausgeraten, 5-10% würde ich mal sagen, fangen aus Neugierde an oder wirklich aus Prävention, dass sie sagen, ich bin gesund, mir geht es gut. Aber ich will später auch noch gesund sein. Das sind wahrscheinlich noch weniger. Und ja, es gibt natürlich einen grauen Bereich von Leuten, die schon mal denken, ja, meine Werte sind nicht gut, ich will da mal was machen. Die gibt's auch. Die fangen vielleicht auch mal damit an. Aber wir können uns darauf einigen an dieser Stelle. Normalerweise fangen Menschen mit Vorerkrankung und deutlicher Problematik, die schon vielleicht schon einen Schlaganfall oder 3 Herzinfarkte hatten, die fangen damit an. Und wenn dann von denen, die das auch nicht unbedingt richtig machen, sondern das heißt ja nicht, ernähr dich gesund, sondern iss 8 Stunden am Tag. Wenn die dann sagen, das ist ja geil, da kann ich ja weiter einfach Junkfood essen, Süßigkeiten, Chips, alles. Das ist ja geil. Und dann werde ich gesund? Nee, eben nicht. Das heißt, das ist wirklich ein Schwachpunkt vom Intervallfasten, dass man mit gesundem Menschenverstand immer noch verstehen muss, eine Kalorie ist immer noch eine Kalorie und das wird nicht weniger. Und auch wenn durch Insulinausschüttung und so weiter kann unter Umständen der Fettabbau besser funktionieren, das wissen wir, aber trotzdem ist eine Kalorie noch eine Kalorie. Du kannst deswegen nicht unendlich viel mehr Kalorien essen. Wenn ich Intervallfasten gemacht habe, habe ich nie abgenommen, eher noch zugenommen. weil ich durch den Stress, ich habe nur 8 Stunden Zeit, was zu essen, gesagt habe, dann esse ich lieber mehr, damit ich nicht so hungrig bin in der Zeit, wo ich nicht esse. Das heißt, mein Gewicht blieb gleich. Und ich habe nicht abgenommen. Also, falls du vorhast, mit Intervallfasten abzunehmen, zähle Kalorien oder mach wirklich, iss genau das Gleiche wie vorher, nur eine Mahlzeit weniger. Das ist eigentlich das Prinzip. Die Kalorienreduktion durch Verzicht auf eine Mahlzeit oder auf Verzicht von 2, 3 Mahlzeiten, je nachdem, wie viel du am Tag isst, dass du nur in diesem 8-Stunden-Fenster zum Beispiel 2 große Mahlzeiten isst, Mittagessen, Abendessen oder Frühstück, Mittagessen und dann halt nicht mehr. Und deswegen ist diese Studie so verzerrt, dass ich als Wissenschaftler mich überhaupt nicht trauen würde, auch noch mit meinem Namen und der Universität, der Name der Universität, auf die Straße zu gehen und weltweit global Studienergebnisse auf diese Art zu veröffentlichen von einer so schlecht gemachten Studie. Und die dann auch noch von den Zeitungen wieder händeringend mit Kusshand angenommen wird, weil es wieder eine Schlagzeile gibt. Das ist jetzt Intervallfasten, wo alle dachten, das ist gut. Aber es ist eine Mode-Diät und es ist ja immer so befriedigend, wenn man dann rausfindet, dass so Mode-Diäten in Wirklichkeit Schwachsinn sind. Ne? Das ist ja so richtig befriedigend, dass man wieder eine Mode nicht mitgemacht hat. Im Grunde genommen ist man natürlich peinlich berührt, dass man gar nichts mitmacht. Also, dass man einfach sich überhaupt nicht um die Gesundheit kümmert, weil man es nicht schafft. Und dann ist das sehr entspannend und beruhigend, wenn man merkt, all die sich anstrengen mit Gesundheit, Qigong und Diäten und Ernährungsumstellung, die landen ja dann noch früher im Grab als ich. Wie geil ist das denn? Prost, komm, der nächste Schnappes an Rand. Wohl der Schweinebraten bitte. Ja, nee, Doppelsoße. Nee, ja, mit Butter obendrauf. Danke, Herr Ober. So diese Geschichte. sehr geil, dass die dann sagen können, also für Bild-Zeitung wäre das auch, es wird bestimmt auch in der Bild-Zeitung stehen, aber da werden die einfach nur sagen, Leute, lasst es einfach bleiben, das ist kompletter Quatsch, man sollte sich ganz normal ernähren, 5-mal am Tag was essen und so und ja. Kann man. Also heute, wie gesagt, ist nicht, wie du schon siehst, hoffentlich, nicht die Podcast-Episode, wo ich dich davon zu überzeugen versuche, dass du auf jeden Fall Intervallfasten machst. Es ist auch nicht die Episode, wo ich sage, du sollst dich gesund ernähren oder dich ändern. Und auch nicht die Episode, in der ich eine brennende, glühende Verteidigungsrede halte für das 16-8-Fasten. Es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Man muss einfach ungefähr wissen, was kommt da auf mich zu und wie kann ich das für mich nutzen. Darum geht's. Und um nochmal weiter mal mit meinem Beispiel zu arbeiten. Ich habe ja da nicht nur irgendeine Studie gelesen. Ich mache das seit 6 Jahren. Und unter anderem auch innerhalb der 6 Jahre habe ich dann auch One Meal a Day gemacht. Also nicht immer 16-8. Ich habe es noch krasser gemacht und sage, nicht niemand soll One Meal a Day machen, eine Mahlzeit am Tag, weil andere, die essen langsamer, andere Persönlichkeitsstruktur oder die essen andere Dinge, weniger Fett oder weniger schwer oder so. Und dann sagt der Magen eben nicht nach einem halben Jahr oder einem Jahr, ich kann nicht mehr. Sondern dann geht das und die fühlen sich immer gesünder. Gibt es ganz viele Beispiele. Die Foren sind voll von Leuten, die mit One Meal a Day super zurechtkommen. Nur mit Corno, Fressflash, Corno ist es nicht so leicht. Da sind 2 Mahlzeiten am Tag für mich optimal und dann mal am Wochenende oder so. Natürlich auch mal Snacks und so, klar. Aber ich fühle mich am wohlsten, egal welche Studie da ist, am wohlsten mit 2 Mahlzeiten am Tag. Wird aber nie irgendjemandem sagen, du darfst nur noch 2 Mahlzeiten oder es wäre besser, wenn. Kann man probieren, dass man das ausprobiert, Intervallfasten. Das würde ich fast jedem empfehlen. Aber dass wir uns bewusst sind, dass bei dieser Studie Neue Zürcher Zeitung, dieser Zeitungsartikel, dass da die Leute so fragmentiert befragt wurden und dann die Ergebnisse so umgedeutet wurden, ohne die Erkenntnis und das Wissen, Leute, wer macht denn sowas? Ja, man kann zum Beispiel, ich denke mir mal eine Studie aus, eine erschreckende Studie. Qigong-Übende sterben früher als Leute, die nie Qigong üben. Ja. Das könnte eine Aussage sein, wo ich sage, ja, da können wir auf den Tag warten, in dem der Artikel groß in irgendeiner Zeitung steht. Qigong-Übende sterben früher als Leute, die nie in ihrem Leben Qigong machen. So, Und jetzt dröseln wir das auf. Wenn du jetzt aus meiner Sicht zumindest sehr intelligent bist, weißt du schon, was ich in der nächsten Minute sagen werde. Ansonsten, oder wenn du gerade aus anderen Gründen verpeilt bist, lehn dich entspannt zurück. Ich versuch's kurz zu machen. Es wäre das gleiche Prinzip und ja, ich würde sofort unterschreiben. Ja, Qigong-Übende sterben im Zweifelsfall früher als Leute, die nicht Qigong üben. Der Umkehrschluss einer schlecht gemachten Studie wäre, dass wenn du früher stirbst als andere, als die durchschnittliche Lebenserwartung und du hast in deinem Leben einmal Qigong gemacht, dann ist Qigong der Täter. Qigong ist dafür verantwortlich, dass du früher stirbst. Jemand, der eine Studie anständig macht, der würde sagen, ja, da muss man ja erstmal sich die Zielgruppe angucken, wer denn überhaupt Qigong macht. Das heißt, gesunde Menschen, die machen sich normal keine Gedanken darum, wie soll ich jetzt noch gesünder leben, Qigong machen oder sonst was. Die ernähren sich relativ gemäßigt, das alles einigermaßen im Gleichgewicht und dann werden sie alt und die Gesundheit ist stabil. Leute, die sich für Qigong interessieren, sind eine spezielle Klientel. Das sind Menschen, deren Leben normalerweise so sehr aus dem Gleichgewicht ist, gesundheitlich auch vor allen Dingen, die so schwer krank sind schon, dass sie einen Leidensdruck haben, der sagt, ich will es mir nicht nur mal vornehmen, was zu machen, sondern ich fange mit Qigong an, weil es mir so schlecht geht. Ich brauche unbedingt was und zwar so dringend, dass ich da auch echt hingehe zum Kurs. Nicht nur, dass es ein Traum bleibt, ich setze das um, weil es so schlimm ist. Und da weißt du schon, wenn du einfach nur jemand, der noch nie Qigong gemacht hat, aber im Anfängerkurs, das wäre die richtige Studie. Das heißt, Anfängerkurs, erste Stunde, bevor überhaupt die erste Übung stattgefunden hat. Und dann daneben eine gleich große Gruppe stellst von Leuten, die einfach so willkürlich von der Straße geholt werden. Dann wird die Qigong-Gruppe, die noch nie Qigong gemacht haben, die werden im Zweifelsfall früher sterben, weil sie Vorerkrankungen haben, ne, weil es ihnen schlecht geht, psychisch auch schlecht geht, Sozialleben nicht in Ordnung. Alle Faktoren, die zu einer Langlebigkeit führen, sind bei Qigong-Anfängern im Schnitt deutlich verringert. Und bei Menschen, die sich nicht für Qigong interessieren, im Zweifelsfall, ja, weil wenn es so schlimm bei denen wären, würden die auch vielleicht nicht Qigong, aber auch nach Methoden suchen, um gesund zu werden. Und nochmal, in der Durchschnittsgruppe, wir haben jetzt zwei Vergleichsgruppen, einmal die Qigong-Anfängergruppe, noch nie Qigong gemacht, einmal die Gruppe von der Straße weggeholt, irgendwelche x-beliebigen Leute. Wir wissen, dass auch die nicht alle gesund sind. Aber im Schnitt würde ich mein Geld drauf wetten, dass die Leute, die nicht sich für Qigong interessieren, länger leben im Schnitt als die, die sich nicht nur dafür interessieren, sondern so diesen Zwang haben, ich muss das machen, ich halte es nicht mehr aus. Und dann kann man daraus weiterschließen. Ja, die haben alle noch kein Qigong gemacht, aber wir wissen vorher schon, wo das Ganze ungefähr enden wird. Und wenn dann die Leute anfangen mit Qigong, heißt das auch nicht, dass die 10, 20 Jahre jeden Tag üben, sondern wir sind Menschen, ja, wir versuchen, wir haben einen Vorsatz, einen guten Vorsatz. So nächstes Jahr, ab dem 1.1. werde ich mit Qigong anfangen, solche Geschichten. Oder nach dem Sommer, so im Herbst, zum Winter hin, gucke ich mal nach einem Qigong-Kurs. Das ist so die Hauptsaison, ab Oktober meistens ungefähr, September, da versuchen sie noch die letzten Sonnenstrahlen draußen zu holen, klappt dann irgendwann nicht mehr, okay, dann muss es Qigong sein. Da merkt man, da werden die Räume voller in den Kursen zum Oktober hin. Und zum Sommer hin dann, Mai, Juni wird es wieder leerer. Also Qigong ist Saisonalbetrieb, muss man einfach mal so sagen. Und genau damit hängt auch schon die Schwierigkeit zusammen, dass Qigong, damit es funktioniert, Kontinuität voraussetzt. Einmal Qigong oder dreimal im Jahr oder jedes Mal im Mai und im November Qigong zu üben, ist nicht schlecht. Aber um dauerhaft deine Gesundheit zu verbessern und auch schädigende Konsummuster ins Gleichgewicht zu bringen, ist eine kontinuierliche Übung aus meiner Sicht Voraussetzung. Kontinuierlich meint täglich oder zumindest 4-5 Mal die Woche mindestens. Einmal am Tag üben, 20 bis 30 Minuten. Das meine ich mit kontinuierlicher Übung. Und das bei kontinuierlicher Übung, wenn man sich die Gruppe mal anschaut, die 10 Jahre lang kontinuierlich Qigong geübt haben, da würde ich will nicht sagen mein Leben drauf verwetten, aber da würde ich sehr viel drauf wetten, dass diese Gruppe, die, wir erinnern uns an die Anfänger, ja, von ganz unten kommt, dass die weit über diese Durchschnittsgruppe, die nichts für ihre Gesundheit tut, weit hinausragt und die Menschen, die mindestens 3 bis 10 Jahre kontinuierlich, wie ich es eben gesagt habe, Qigong geübt haben, die werden im Zweifelsfall, sage ich mal so als These, das ist kein Studienergebnis, es ist eine These von mir, werden gesünder sein. Nachweislich, wenn du Blutwerte misst, wenn du guckst, alles, ne, alle gesundheitlichen Aspekte, wie fit sind die und so weiter, die werden deutlich, signifikant gesünder sein und eine längere Lebenserwartung haben. Dank Qigong. Und jetzt können wir, denke ich, dieses ganze Ding ein bisschen besser einordnen. Und es gilt ja nicht nur für Qigong. Das wird auch für andere Techniken wie Yoga, Pilates, Meditation und so weiter. Für alle Dinge, wo wir uns um Bewusstseins-, Achtsamkeitsarbeit, Gesundheitsarbeit kümmern, bis hin zu Diäten. Das könnte eine gleiche Studie sein, dass wir da gucken, wenn jemand halt die Diät macht, 16,8, dann nicht von ungefähr. Ja, somit hätten wir eigentlich das Thema für heute relativ, aus meiner Sicht, relativ sauber abgehandelt. Jetzt haben wir noch 3-4 Minuten, um uns gegenseitig zu bespaßen. Oder um uns hier ein bisschen noch in dem Raum der besprochenen Studien und 16,8 Fasten aufzuhalten. Vielleicht nochmal so ein Fazit von mir zu 16,8. Ich mache nicht mehr, und das ist auch zu erkennen bei den meisten, die das wirklich jahrelang machen, dass man dann nicht mehr auf die Uhr guckt. Also ich kenne, das macht man vielleicht auch noch aus Spaß mit einer Fitnessuhr oder sonst was, einem Terminkalender oder einer App. Es gibt auch so Intervallfasten-Apps, die dich dann dran erinnern. Noch 3:57 der Countdown läuft, dann darfst du essen und so, damit du exakt mathematisch die 16 Stunden einhältst. Und ich sag mir nur Mittagessen, Abendessen. Punkt. Und ja, es kommt einmal in der Woche vor, dass ich nicht um 18 Uhr, sondern um 20 Uhr Abend esse. Und dann sind es nicht 16, sondern nur 14 Stunden Intervallfasten als Ausnahme. Und ja, es kommt auch vor, dass es mal 18 Stunden sind, wenn ich Mittagessen aus Versehen 2 Stunden später esse, weil ich noch mitten in der Arbeit bin und dann erst um 14 Uhr zum Essen komme, sind es mal 18 Stunden. Aber so im Schnitt, würde ich sagen, sind es bei mir jetzt ganz natürlich, ohne, ich achte da auch schon seit 2-3 Jahren gar nicht mehr drauf, habe aber immer mal so geguckt, wie sieht es denn bei mir gerade aus? Würde ich sagen 16,8, und es ist meistens so ein 14-10 Ding, bis 14 bis 18. Das ist so der Spielraum. Ganz selten mal 12 Stunden am Wochenende, wenn alle Kumpels am Wochenende um 21.30 Uhr sagen sollen, jetzt bestellen wir uns noch eine Pizza, oder? Dann sage ich nicht, ja, mach das mal, aber mein Essensfenster ist vorbei. Nein, ich gucke doch nicht anderen zu, wie die leckere Pizza essen. Genießer Corno, guck zu, nein, der ist aktiv, der wird aktiv beim Pizzaessen, und ich bestelle mir dann auch eine mit, auch wenn ich nicht großen Hunger habe. Also sehr unvernünftig, sowas würde ein Guru nie machen, doch macht er, hinter verschlossenen Türen. Das kriegst du nur nicht bei deinem Guru mit, außer bei Corno. Bei Corno kriegst du es mit, weil er ein Plappermaul ist. Ich kann sehr schwer die Dinge, die ich tue, verbergen. Und von daher, das ist ein Nachteil, aber auch ein Vorteil. Wenn du einen gläsernen Guru brauchst, bist du bei Corno. Also viel gläserner wird es nicht, würde ich sagen. Wie gesagt, genaue Sexualpraktiken und solche intime Details und wo es mir genau am Arsch juckt, das daran lasse ich dich nicht teilhaben. Das ist für mich so eine Komfortzone von Privatleben. Aber alle übungsrelevanten Dinge und vorbildrelevanten Dinge, dass ich Dinge von dir fordere, die du machen sollst, aber selber scheiß ich drauf, das finde ich, das ist unauthentisch und sollte nicht stattfinden. Ja, und vor allen Dingen gläserner Guru, gläserner Meister, das bedeutet einfach auch mal Einblicke zu bekommen, wie funktioniert denn sowas? Qigong, was macht das mit einem Menschen, der aus deutscher Kultur kommt und dann 24, 25 Jahre lang intensiv Qigong-Erfahrung gemacht hat in seinem Leben? Was wird aus so einem Menschen? Was denkt der? Was geht dem durch den Kopf? Wie spricht der? Und ja, hier hast du das Ergebnis sitzen, zumindest ein Ergebnis sitzen. Es gibt auch andere Ergebnisse. Und ich sag dir nochmal, ein klassisches Ergebnis wäre für die meisten Qigong-Lehrer, dass wenn du mit denen normal privat befreundet bist, sind die relativ normal. Aber wenn die vor einer Kamera oder vor einer Gruppe sind, dann wird direkt wieder umgeschaltet auf das Meisterprogramm. So dass die meisten Schüler ihre eigenen Meister nur so kennen. Aber zu Hause sprechen sie dann so zu ihrer Frau oder zu ihrem Mann. Ja, das heißt, dass da hinter der Tür hört man manchmal echt eine andere Stimme und auch andere Gefühle und Emotionen, die da hochkommen. Das habe ich schon so vielfach mitbekommen bei anderen Meistern, Gurus und Lehrern. Ich habe ja nicht nur Qigong bei meinem Meister gelernt. Ich habe ja auch, als ich mit 17 angefangen habe, mich zu orientieren, was mache ich denn jetzt und wer ist denn mein Meister und Lehrer und so. Da habe ich auch einige Menschen kennengelernt, die als Lehrer und Meister durch die Welt gehen und gingen. Und ja, das fand ich immer, das hat mich mal ein bisschen irritiert, wenn man dann irgendwie wirklich mal ein bisschen Einblick kriegt aus Versehen, dass sich dann da die Geheimnisse, die dunklen Geheimnisse offenbaren von deinem Lehrer oder Lehrerin, Meister, Meisterin. Die wollen wir möglichst umschiffen, indem wir authentisch einfach sagen, wie es ist, realistisch leben, pragmatisch leben und gucken, was können wir denn mit der Realität machen und nicht mit irgendwelchen Ideologien und Idealvorstellungen, die nicht zu uns passen. Herzlich willkommen im Qigong Club. Wenn dir das gefällt, mach mal bei uns mit. Besuch mal ein Massagemodul. Ne? Mach mal Kontakt mit uns. Besuch ein Seminar. Sei dabei. Ja, wunderbar. Also in dem Sinne sind wir für heute durch. Thema 16.8. Perfekt. Und dann würde ich sagen, freue ich mich, dich als Zuhörerin, Zuhörer wieder begrüßen zu dürfen bei der nächsten Episode von Perfekt Guru. Ciao.